Also erstmal finde ich ja, dass das Phänomen zickiger Männer extrem unterbelichtet ist und dringend angegangen werden muss. Die gibt es nämlich auch, aber das mal so als erstes.
So, starte ich jetzt einfach mal die Aufnahme und
Und ich muss jetzt verstanden machen. Ja.
genau, alles gut. Also es läuft schon und so, jetzt sieht man auch mein Video, genau. Ja, würden Sie lieber 10.000 Euro für sich nehmen oder 20.000 Euro an Ihre beste Freundin, aber Sie bekommen nichts davon ab?
Also ich sage jetzt mal, weil meine beste Freundin nicht viel weniger Geld hat als ich. Also wenn die weniger Geld hätte, dann wäre ich auf der Seite. Ich glaube, das ist nicht Teil der Frage. Ich würde das gerne zusammen auf den Kopf hauen.
Okay, alles klar. Fair enough. Ja, wie gesagt, Frau Flüchter, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit mir hier zu dem Thema was aufzunehmen. Ich bin gespannt, was wir zusammen besprechen werden, was wir erörtern werden. Und ja, Sie sind ja selber Professorin. Und dann direkt erstmal die Frage an Sie. Kann eine Frau in der Wissenschaft eine mindestens genauso erfolgreiche Karriere hinlegen wie ein Mann?
Also eine Frau kann das auf jeden Fall. Ja, eine Frau. Also ich komme zum Beispiel, meine Doktormutter ist Barbara Stolberg-Grillinger, die Professorin in Münster. Dann hat sie Sonderforschungsbereiche und Exzellenzcluster geleitet, ist jetzt leitet das Wissenschaftskolleg in Bielefeld, Entschuldigung, leitet das Wissenschaftskolleg in Berlin und hat fast jeden Preis, den Geisteswissenschaftler bekommen können, deutschlandweit bekommen. Aber Benazir Bhutto war auch Präsidentin in Pakistan und deswegen ist es noch kein gleichberechtigtes Land. Ja? Also, dass eine Frau etwas erreichen kann, das heißt ziemlich wenig.
Okay, und jetzt verallgemeinert gesprochen, würden Sie sagen, nein, das ist nicht so.
Also, wenn wir das jetzt in den Plural setzen können, strukturell, also natürlich können Frauen das und es ist ja obendrein, das möchte ich gerne auch am Anfang sagen, sehr, sehr viel besser geworden. Also schon seit ich im Studium bin, aber auch ich glaube, für jetzige Doktorandin wird es noch besser werden. Aber es sind trotzdem noch strukturelle Probleme und Hindernisse da. Ja, also man kann erfolgreich sein, wir haben ja auch viele, wir haben auch immer mehr Professorinnen. Aber es gibt immer noch strukturelle Hindernisse und Probleme und ich bin der Meinung, dass wir noch nicht am Ziel sind, so wie wir bei den Diversitätsfragen erst am Anfang sind.
Wo ist denn da eigentlich das Problem? Weil ich habe mir natürlich mal, natürlich jetzt nicht in voller Ausgiebigkeit, aber auch mal Zahlen angeguckt. Viele Frauen sagen ja auch gar nicht, dass sie jetzt einen Doktor machen wollen. Und dahingehend gehen ja auch viele gar nicht einfach in diesen Karrierezweig der Wissenschaft. So, also
Viele
gibt es
Männer
nicht
sagen
einfach.
auch, dass sie nicht Doktor werden wollen, ne?
Wie bitte?
Viele Männer sagen auch, dass sie nicht Doktor werden wollen.
Ja, also was machen wir denn da mit dieser Zahl? Also wenn viele
Also
einfach
was?
gar nicht sagen, ich will da überhaupt hingehen, dann ist das dann überhaupt ein Problem der Gesellschaft, wenn Frauen einfach in der Wissenschaft weniger vertreten sind?
Ja, weil es sind ja nicht so, also weil Frauen das sagen, heißt es ja nicht, dass andere Frauen das wollen, ja? Viele, ich mache jetzt mal ein böses, was heißt böse, ich mache mal so einen anderen Vergleich. Viele Erstakademiker, Studierende, die aus Arbeiterhaushalten kommen, wollen auch nicht weitermachen. Und das ist ein ganz großes Problem, weil wir da Leute haben, die das wunderbar könnten, aber von zu Hause ist das jetzt Erster, der Abitur gemacht hat, Mensch, und studiert auch, kommt nie auf die Idee. Was verlieren wir da an innovativen, neuen Ideen und neuen Perspektiven? Das betrifft ja nicht nur Frauen, ja? Wenn wir immer nur weiße Männer aus bürgerlichen Verhältnissen in der Wissenschaft haben, kann diese Wissenschaft auf Dauer nicht innovativ und kreativ sein.
Aber was sind denn dann Ihrer Meinung nach die größten Gründe dafür? Also ich meine, wenn ich mich jetzt zum Beispiel bei mir in der Uni umgucke, dann sind es ja jetzt auch nicht nur alles, habe ich ja auch nicht nur weiße Männer als Kommilitonen und Kommilitoninnen, sondern da sitzen halt auch Leute wie ich mit einem anderen Hautton, die genauso die Möglichkeit haben, halt diesen Weg zu gehen. Also was sind dann die Hindernisse für Frauen?
Darf ich ganz kurz dazwischen fragen, was Sie wo studieren?
Ja, also ich habe Geografie zunächst studiert und jetzt gerade schreibe ich meine Masterthesis im Umweltmanagement und der Stadtplanung und
Wo
programmiere
machen Sie
da
das?
ein Tool in Wiesbaden an der
In Wiesbaden.
Hochschule, weil es mehr praxisorientiert ist als eine Universität.
Und genau, und das sind ja schon verschiedene Dinge, die das zu so einem Mischding machen, während wenn Sie jetzt Jura in Heidelberg studieren würden, sähe es wahrscheinlich anders aus. Ja? mit der Diversität, die Sie bei Ihren Studierenden ansprechen. Zudem sind wir bei Studierenden, haben wir eigentlich wenig Probleme. Ja, das ist noch sehr unterschiedlich aufgeteilt auf verschiedene Fächer. Wir haben ja sehr viele Frauen, die studieren. Wir haben ja auch viele Erstgenerationsstudierende, ja, die nur meistens nicht auf die Idee kommen, weiterzumachen. Aber heute reden wir über Frauen, also mache ich es vor allen Dingen dazu. Für mich ist da ganz viel Strukturelles, wo das Problem liegt. Ein Problem, was immer wieder angesprochen wird, ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Über die möchte ich aber jetzt erstmal nicht sprechen. Und zwar einfach deshalb, weil mich das unglaublich nervt, dass immer Männer mit Müttern verglichen werden. Ja? Dass wenn ich als Frau etwas mache, heißt es, also ich zum Beispiel habe keine Kinder. Ja? Und ich habe auch Probleme gehabt. Es ist ein besonderes Problem, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist auch ein besonderes Problem für Frauen. Aber es ist ja nicht so, dass Frauen, die keine Kinder haben, einfach den Durchmarsch machen und keine Probleme haben. Wie gesagt, ich glaube, es hat sich ganz viel verbessert. Was für mich das größte Hindernis ist, das ist die Wahrnehmung, die wir von Geschlechterrollen gegenseitig haben. Und wie wir uns benehmen und sozialisiert werden. Das mache ich jetzt sehr holzschnittartig, weil mir völlig klar ist, dass es extrem altpartierfrauen Frauen gibt.
Machen
Aber
Sie.
wenn Sie den Durchschnitt nehmen, ja, und es gibt sehr schüchterne, zurückhaltende Männer, das ist gar keine Frage. Ich mache jetzt einfach mal, wie Geschlechterrollen sind oder waren. Ja. Ich habe 1989 angefangen zu studieren. Bei mir gab es noch Professoren, die der Meinung waren, Frauen können Lehrerin werden, aber für die schöpferischen Dinge der Wissenschaft sind sie wirklich, dazu sind sie nicht in der Lage, da reicht es einfach nicht für. Ja, also, und wenn sie das sozusagen beim Lernen immer gespiegelt bekommen, dann glauben sie das irgendwann auch. Da gibt es ja sehr viele Untersuchungen dazu. Was ich aber, und das würde ich sagen, haben wir heute kaum mehr, zumindest würde es niemand mehr laut sagen. Und von den Professoren, die ich kenne, das sind ja noch mehr die Männer, würde ich sagen, das denkt auch niemand. Wir haben aber trotzdem Arten, wie man sozialisiert wird als Mädchen und als Junge zu Frau und zu Mann. Und ich zu Mann. Das fängt damit an, dass Frauen durchschnittlich, also wie gesagt, alles durchschnittlich, viel mehr dazu tendieren, Dinge für die Allgemeinheit zu tun. Ja, und Männer arbeiten an ihrer Karriere. Das führt dann auch dazu, wenn ich als Chefin eine Mitarbeiterin und einen Mitarbeiter habe und die Mitarbeiterin, ich sage, mach mal das für die Konferenz, die wir alle drei zusammen machen, die macht das gründlich, alles passt perfekt. Der Mann macht das ganz schnell und setzt sich sofort wieder an seinen Vortrag. Für mich als Chefin ist jetzt natürlich die Versuchung sehr groß, all diese Aufgaben der Frau zu geben, denn die macht die gut, hat den Erfolg, dass der Mann nachher den tollen Vortrag hält und die Frau ist schon so ein bisschen abgearbeitet, weil so viel sich was anderes organisieren musste. Und das liegt nicht nur, also das auch ich als Chefin habe das Problem, wie ich damit umgehe, aber es ist oft auch so. Frauen machen oft mehr Lehre und in der Uni Männer kümmern sich mehr um ihre Forschung. Dann ist aber auch die Frage, wie man auftritt. Wir müssen immer noch Studentinnen viel dazu ermutigen, etwas zu sagen. Und während Männer, Studenten, mehr, also wenn Sie, das kennen Sie bestimmt auch, die drei Studenten, die sich immer wieder melden, große Thesen verkünden, so tun, als ob sie alles verstanden haben, das sind zu 90, zu 95% Männer. Und die, die da sitzen, die ganze Zeit nur zuhören und nachher eine gute Arbeit schreiben, sind dann eher die Frauen. Das führt aber zu dem Problem, dass sie sich überhaupt nicht zeigen. Man weiß auch nicht, wie gut sie sind. Sie werden nicht Hilfskraft und niemand überlegt, ob sie nachher, also die Frauen, ob sie vielleicht promovieren sollten. Frauen erwarten, dass man sie fragt, ob sie promovieren. Männer gehen hin und fragen, ob sie promovieren. Alles holzschnittmäßig. Ja? Es ist aber dann auch so, wenn sie gucken, wie man wieder gegenseitig damit umgeht, wie kommuniziert wird. Wir gehen halt davon aus, viele, immer noch von diesem, der Chef muss so ein Alphatier sein. Ja? Das muss jemand sein, der mal auf den Putz hauen kann, der mal wirklich Dinge durchsetzen kann. In der Wissenschaft, so wie das deutsche System organisiert ist, haben wir ja eigentlich nur Chefstellen zu vergeben. Ja, es gibt also richtig feste Stellen, die man bis zur Rente machen kann, sind die ProfessorInnenstellen. Alles andere ist befristet. Ändert sich langsam, da ist ja viel im Wege, aber zurzeit ist alles befristet. Das heißt, Sie müssen auf die Chefstelle gehen. Und da müssen Sie sich benehmen wie ein Chef. Und das erwartet die andere Seite. Und dann funktioniert Kommunikation oft nicht so gut. Die eine Seite redet nicht so laut, die andere Seite erwartet, dass man so redet. Und das führt einfach zu ganz vielen Problemen. Und das habe ich auch, also ich habe das in Berufungskommissionen, wenn ich jetzt mal rechne, sage ich so um die 2000er erlebt. Da sagt heute niemand mehr, die Frau hat drei Kinder und deshalb kann sie nicht Professorin werden. Also aus den Zeiten sind wir Gott sei Dank wirklich, das habe ich nicht mehr erlebt. Aber dann steht da ein Mann, der tut so, als ob er alles kann, und eine Frau, die deutlich vorsichtiger so austastet, okay, das geht gut, hier muss ich noch ein bisschen was lernen. Dann sitzt diese zu 90% mit Männern besetzte Berufungskommission da und zieht von beiden 50% ab, weil sie von sich selber wissen, ich werde immer ganz groß reden, ja, und etwa die Hälfte bin ich da, wo ich bin. Das stimmte bei der Frau aber nicht, ja. Die Frau hat sich so ein bisschen daran gewagt, was sie wahrscheinlich kann. Das hat man in dem Fall gewusst. Es ging darum, ob man über Frankreich arbeitet. Und die Frau hatte gerade über eine wichtige französische Königin eine Biografie geschrieben und der Mann hatte noch nie zu Frankreich gearbeitet. Und trotzdem war sie vorsichtig, ob sie französische Geschichte unterrichten kann und ihr selbstbewusst. Und es ist aber anders gelesen worden. Also das sind meines Erachtens die ganz großen strukturellen Punkte, ja, weswegen Frauen es schwerer haben, auf diesem Karriereweg überhaupt aufzusteigen. Jetzt habe ich viel zu lang geredet,
Nee,
entschuldige.
alles gut, alles
Ich wollte
gut.
schon immer.
Ich habe Sie gefragt, das ist Ihr Thema. Ich stimme bei vielen Sachen zu, aber ich aus meiner Perspektive würde ich sagen, dass das jetzt nicht nur unbedingt der Sozialisationskontext ist, in dem beispielsweise Frauen auch vorsichtiger auftreten. Sie hatten ja auch eben gesagt, immer diejenigen, die sich melden und groß erzählen, sind meist immer Männer. Ohne Ihnen natürlich nahtreten zu wollen. Sie haben vor 25 Jahren knapp studiert. Nee, Entschuldigung, noch, ja, doch 25 Jahre knapp. Genau. Und,
89. Ja.
ja.
Ja, machen Sie weiter. Ich habe nur
Und
mitgerechnet.
das, was ich aber erlebe, ist halt, dass Frauen genauso selbstbewusst teilweise auftreten, halt nur nicht mit so einer Macho-Art. Das muss man halt schon gestehen. Aber, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es so ist, dass Frauen da sich gar nicht trauen, sondern dass genauso Frauen so selbstbewusst oder teilweise auch noch selbstbewusster auftreten, weil sie das Gefühl haben, dass sie das müssen. Und
Also das.
dem, ja, also gut, haken Sie ein, alles gut.
Ich habe ja auch deutlich am Anfang gesagt, dass da ganz viel besser geworden ist, ja.
Ja.
Und das möchte ich auch wirklich. Also wir sind auf einem richtig guten Weg und es hat sich ganz viel verändert und es werden auch heute ganz anders schon Schülerinnen dazu gebracht zu reden und auch Studentinnen reden besser. Ja, also als ich angefangen habe zu studieren, hat man noch gesagt, wirklich trauen tun sich das die Frauen, die Mädchen von den Mädchenschulen, weil die sind nicht gewohnt, die männliche Konkurrenz zu haben. Da hat sich ganz viel verändert. Und ich würde auch sagen, was Sie so ein bisschen angedeutet haben, es gibt auch diesen Typ von Frau, der gerade, weil sie auch so erzogen worden ist, noch lauter sind als manche Männer und noch mehr fordern. Den gibt es auch. Trotzdem, wenn ich so als, und ich würde auch noch sagen, wir müssen so ein bisschen wahrscheinlich gucken. Je nach Disziplin und Standort gibt es sicherlich auch noch Unterschiede. Aber bei mir in der Geschichte ist es generell eben doch noch so, dass die Frauen schüchterner sind und ruhiger. Und dann würde ich sagen, das Studium ist das eine, diese gläserne Decke, ja, die im Studium, ich habe Ihnen jetzt gerade erzählt von diesem Professor, das habe ich ja erst hinterher erfahren. Das hat er mir auch nicht ins Gesicht gesagt. Im Studium dachte ich, das ist alles noch wunderbar. Diese Probleme fangen als Doktorandin an und werden als Postdoc wirklich problematisch. Je näher es zur Macht geht, desto härter wird das. Im Studium ist das, meine ich, noch sehr wenig. Das Problem ist nur, wir haben auch im Studium sehr kluge Frauen, die sehr ruhig sind. Und die müssen wir schon ermutigen, auch mitzureden, damit wir die hochkriegen. Aber ich würde jetzt mal sagen, man muss im Studium anfangen. Und ich kann hier in Bielefeld immer noch sagen, wir haben viele sehr ruhige Frauen, die man immer wieder, ich bespreche die Hausarbeit nachher und sage dann, tolle Hausarbeit, warum haben Sie sich nie gemeldet in meinem Seminar? Und das sind mehr die Frauen als die Männer. Ja? Aber es ist besser geworden, aber die Probleme sind auch nicht im Studium, die kommen, meine ich, so richtig erst danach.
Und Sie glauben auch nicht, dass es teilweise einfach auch mit den Wesensunterschieden von Männern und Frauen zu tun hat, weil Männer ja oft einfach ein, sage ich mal, aufdringlicheres oder einfach auch ein lauteres Wesen haben als Frauen?
Damit haben Sie jetzt ein ganz großes Fass aufgemacht, nicht wahr?
Super.
Glaube ich an biologische Unterschiede zwischen Frauen und Männern? Ja, das ist ja das, was Sie eigentlich fragen, nicht wahr?
Ja.
Und es ist nun keine Frage, dass ich glaube, dass Männer Kinder zeugen und Frauen Kinder gebären. Wobei wir jetzt kann ich natürlich, gleichzeitig haben wir ganz viele Mischformen, da wollen, will ich jetzt, oder andere Formen. Und ich habe zum Beispiel keine Kinder bekommen, bin ich deshalb keine Frau? Ich weiß nicht, ob Sie schon welche gezeugt haben. Sind Sie schon ein Mann oder werden Sie noch einer? Also das ist sehr schwierig. Ich glaube schon, dass es, und da, ja, ich muss jetzt vorsichtig formulieren. Ich glaube schon, dass es Unterschiede gibt. Ja,
Ja.
ich glaube, das glaube ich schon, aber ich möchte mich nicht festlegen, wo die sind. Und wir wissen ja aus der Hirnforschung, dass wenn ich Dinge nicht benutze in meinem Hirn, werden sie kleiner und wenn ich Dinge sehr benutze, werden sie größer, werden sie stärker. Ich halte den meisten Anteil von dem, wie wir uns benehmen, für Erziehung und Geschlechterrollen der Bevölkerung, die wir alle tragen. Das ist ja auch kein Männer gegen Frauen, ja? Also diese Geschlechterrollen, die ich gerade benannt habe, wird ja genauso von Frauen vertreten. Also heute wird auch besser, aber gerade in den 90er Jahren das größte Problem für junge Postdoc, weibliche Postdoc, war die Sekretärin, die dem Mann alles gemacht hat und der Frau fand, das kann die wohl selber machen. Ja? Also ich will nicht gegen Männer und Frauen. Ich will auch nicht sagen, dass es gar keine biologischen Unterschiede gibt. Und die kommen natürlich richtig zum Tragen in dem Moment, wo wir in die Familienplanung eintreten. Ja, das würde ich auch sagen. Aber ich bin nicht der Meinung, dass Männer generell lauter sind. Sie haben ja selber gesagt, dass sie auch andere Frauen bei sich haben und stärker auftreten, sondern ich glaube, dass das von Männern erwartet wird, während von Frauen erwartet wird, sich eben zurückzuhalten. Und so bin ich noch ganz klar erzogen, das kann ich sagen. Ich glaube, dass sich das ändert. Sie merken ja zum Beispiel auch Unterschiede, ob es nur Mädchen gab oder ob Jungen und Mädchen in einer Familie sind. Ja, wenn Sie so genauer hingucken. Nur, also ich bin Historikerin, jetzt komme ich in Entwicklungspsychologie herein oder so, da taste ich mich vor. Aber kurz zusammen, ich denke schon, und da kann ich auch Prügel für kriegen, dass es Unterschiede gibt. Ich möchte sie aber für gering halten, und ich meine, dass die Hauptsache die Sozialisation ist.
Also Ihre Meinung? Nee, ich kann es auch absolut verstehen. Das ist natürlich auch eine Frage, die immer, sage ich mal, für viel Diskussionsstoff sorgt. Ich glaube auf jeden Fall, was heißt auf jeden Fall, ich vermute, dass es biologische Unterschiede gibt, auch einfach in der Art und Weise, wie Mann und Frau kommunizieren. Ich empfinde es zumindest so, ich weiß nicht, ob es die Sozialisation ist, dass Frauen meist mehr Empathie zeigen, einfach auch mit mehr Bedacht an Sachen rangehen, wohin Männer oft so sind, ja, komm, volles Risiko, gib ihm. Und dementsprechend würde ich auch sagen, dass sich das halt auch wieder im Auftreten hinsichtlich der Karriere oder halt auch in der Familienplanung widerspiegelt. Wie gesagt, ich kann es nicht wissenschaftlich belegen. Da würde ich mich auch sehr, sehr weit aus dem Fenster lehnen. Das ist einfach nur meine Vermutung.
Haben Sie mal Spielplätze beobachtet, wie man mit kleinen Jungs umgeht, wenn die irgendwo hochklettern, wie man mit kleinen Mädchen umgeht, wenn die irgendwo hochklettern? Also, und ich kann es auch nicht. Wir sind ja beide völlige Laien. Ja, wir reden jetzt beide, was wir uns so denken mit dem, was wir in unserer
Ja,
Umgebung
mit
sehen.
lebensweltlicher Erfahrung argumentieren wir jetzt. Also
Und da
ja,
ist man
wenn man
so viel
bei Mädchen ist immer Vorsicht,
vorsichtiger.
Vorsicht, Vorsicht. Und bei Jungs ist es halt oft so, ja, lass den mal machen, der muss das lernen. Und ja, natürlich, das
Genau.
ist auch ein Sozialisationsprozess, wo der Junge halt dann auch lernt, ich kann einfach mal machen und mal gucken, was passiert. Und Mädchen wird von vornherein halt gesagt, ja, okay, wir müssen mal schauen, immer vorsichtig sein. Aber wie sagen, ich glaube, das hat sich einfach extrem gewandelt und ja, ich weiß es. Ich bin immer noch der Meinung, dass es auf jeden Fall von Grund auf auch Unterschiede gibt. Ob es dann so ist, vielleicht wissen wir bald mehr. Sie hatten vorhin gesagt, wir müssen uns aber auch, gerade wenn wir jetzt wieder beim Thema Frauen der Wissenschaft, Karriere in der Wissenschaft bleiben, auch die Quoten, die Standorte und alles angucken. Und ich habe gesehen, dass Sie sich beispielsweise auch für Quoten, für Frauenquoten einsetzen. Halten Sie denn Quoten für ein geeignetes Mittel, um Frauen sinnvoll einen besseren Zugang für Karrieren zu schaffen in der Wissenschaft oder auch allgemein?
Also sagen wir so, ich bin erstmal, ich sage gleich mehr zu Quoten, aber erstmal, ich bin dafür und da, wo wir heute sind in der Wissenschaft, das liegt daran, dass wir Quoten hatten, weil es, und das ist meines Erachtens soziologisch belegt, dass man Gruppen einen gewissen Anteil haben müssen repräsentiert sein, damit ihre Art, wie sie kommunizieren, wie sie das tun, überhaupt berücksichtigt wird. Ja? Der wichtigste Grund in der deutschen Wissenschaft, warum mehr Frauen in der Wissenschaft sind, ist meines Erachtens, dass die DFG, also die Deutsche Forschungsgesellschaft, die ganz viele der großen Forschungsprojekte finanziert, irgendwann gesagt hat, Anträge, die nur von Männern eingereicht werden, haben einfach schlechtere Quoten, Chancen, die gehen gleich runter. Und plötzlich fingen auch sehr konservative Unis an, darüber nachzudenken, dass sie vielleicht eine Frau brauchen, damit sie Erfolg haben da. Und gleichzeitig müssen sie eine gute Frau nehmen, denn mit einer schlechten Frau haben sie auch keinen Erfolg. Ja, also eine schlechte Frau kann ja keinen guten Antrag schreiben. Aber wir möchten, um noch zu sagen, was sind denn Quoten? Also wir haben zum Beispiel hier in Bielefeld einen Gleichstellungsrahmenplan, der alle 3 Jahre neu erarbeitet wird. Da stehen Quoten drin. Das sind Wunschziele. Ja? Da guckt man sich an und sagt, Mensch, in der Geschichte habe ich immer noch zwar viele Frauen, aber auf der obersten Ebene der W3 sind es immer noch viel, viel mehr Männer. Wir wünschen uns, dass wir in Zukunft dann mehr haben. Ja? Oft hat man dann auch so ein Kaskadenmodell. Da geht man nicht auf 50-50, sondern man sagt, wir gucken uns an, wie viele Studentinnen und Studenten haben wir. Und dieses Verhältnis muss sich irgendwo durch die verschiedenen Qualifizierungsstufen hochzeigen. Ja? Das finde ich schon, also 50-50, da kann man jetzt ganz viele Argumente bringen, die sie auch schon gebracht hat. Das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Aber jetzt mal Kaskadenmodell. Und dann, das wünschen wir uns. Und dann hat man eine Berufungskommission. Also Berufungskommission ist ja, wenn man sagt, man schreibt eine Stelle aus, wir haben eine neue Professur für Geschichte der frühen Neuzeit, wir suchen jemanden, dann bewerben sich ganz viele. Und dass man dann schon von uns sagt, dass wir schauen, dass auch wirklich genügend Frauen diese verschiedenen Stufen. Man bewirbt sich, die Bewerbungen werden durchgeguckt, dann versucht man irgendwie von den 100 Bewerbungen auf 15 zu kommen, weil man die genauer liest. Und von denen lädt man nochmal 8 ein, um die dann nach dem Vortrag zu entscheiden. Und dass man sagt, es muss auf jeder Ebene müssen weiter Frauen dabei bleiben. Und zwar müssen sie repräsentativ dabei bleiben, dass wir auch die Chance haben zu gucken, weil wir eigentlich möchten wir gerne eine Frau, weil wir noch viel zu wenig haben. Und dann guckt man sich oben an. Und dann habe ich, und ich habe viele Berufungskommissionen mitgemacht, nie erlebt, dass man sagt, wir nehmen die Frau, weil wir eine Frau brauchen. Ja? Sondern man überlegt halt, das wäre hierfür gut, eine Frau zu haben. Das heißt, Frauen haben da gewisse Vorteile. Das ist, halte ich für eine ausgleichende Gerechtigkeit, weil davor hat man immer die Männer genommen, weil man den Frauen das nicht zugetraut hat. Was ich erlebt habe, ist zum einen, dass die Kommission eigentlich zu überwältigender Mehrheit die Frau wollte, aber einer saß dann noch und sagt, nee, und die taugt nichts und das bringt nichts. Und dann hat man dem gesagt, ja, aber wir haben doch dann auch die Frauenquote erfüllt. Das andere, was noch hässlicher ist, was ich auch einmal erlebt habe, ist, dass man gesagt hat, guck mal, wir haben diese andere, viel wichtigere Professur gerade parallel am Laufen. Und da wollen wir Mann XY. Also lass uns hier eine Frau nehmen, dass uns nachher niemand kommt, wenn wir da vorne einen Mann nehmen. So funktionieren Quoten in meiner Erfahrung. Also Quoten sind nicht so, dass man sagt, sie, wissen Sie, wir haben schon so lange Quoten und wir haben immer noch nicht so viele Frauen. Daran sehen Sie, dass diese Quoten sind keine Quoten, das muss gemacht werden, sondern es sind Quoten, wo man zeigen muss, dass man versucht hat, Frauen eine gleich gute Chance zu geben wie Männern und dass man geguckt hat, dass sich genügend bewerben, eventuell, dass man noch Scouting macht, gibt es noch Frauen, die sich vielleicht nicht beworben haben und dass man nachher erklären muss, wenn man eine reine Männerliste hat, muss man das erklären. Meine Erfahrung ist, die kriegt man auch durch, die muss man nur sehr gut erklären. Und das bringt einfach etwas, weil das ein Problembewusstsein bringt. Ja, also Quote heißt nie, die muss, das ist keine Quote, die muss erfüllt werden wie so eine Produktionsquote im Kommunismus. Und dann als Richtlinie, finde ich, bringt es etwas.
Okay, wir haben jetzt gerade aber wir haben von der Richtlinie geredet. Es wird ja aber trotzdem auch von Unternehmen jetzt explizit gesucht oder gesagt, ja, wir setzen uns für Diversity ein und vorzugsweise hätten wir gerne Frauen oder dies und das. Und also das war jetzt nicht abwertend gemeint, sondern halt einfach nur ja, so dahergesagt. Ich bin aber der Meinung, dass so Quoten auch noch dazu da führen können, genau das, was Sie eben gerade gesagt haben. Wir nehmen jetzt eine Frau oder jemanden mit einer Behinderung oder halt eben eine schwarze Person, weil das halt eben ja halt irgendwo auch gewünscht ist und wir das wollen. Wenn ich jetzt aber zwei Personen habe, die aufgrund ihrer Qualifikation, aufgrund ihres Intellekts in der Branche gleich auf sind, und ich
Dann wird der Mann
nehme.
genommen, dann wird der weiße Mann genommen, sage ich Ihnen.
Aber wenn
Da
ich
wird
jetzt
nicht
eine
der Schwarze
Frauenquote
und
ein.
nicht die Frau und nicht der Behinderte genommen.
Aber warum muss ich dann, aber wenn ich jetzt dann zum Beispiel die Frau nehme oder die behinderte Person oder die schwarze Person, wenn ich die jetzt nur aufgrund dieses Attributs nehme, ist es dann nicht auch unfair?
Ihr seid jetzt unlogisch, Herr Pfeiffer, weil
Warum?
Sie angefangen haben mit, die seien beide gleich gut. Ja, Sie haben
Ja.
nicht angefangen, das eine ist eine Tröte und das andere ist ein toller weißer Mann. Sie haben angefangen mit, ich habe, die sind gleich gut.
Ja.
Ja? Also wird ja nicht, die wird dann ja nicht nur deswegen genommen
Nein, nein,
oder
nein.
der,
Ich habe
sondern
schon
die werden, die
gesagt.
sind gleich gut.
Ja.
Und sie werden erstmal genommen, weil sie gleich gut sind. Und ich habe erlebt bei einer eigenen Bewerbung, die haben 2 Stunden diskutiert, ob ich oder der Mann das werden. Das ist der Mann geworden. Da stand dick drauf. Weil damals hieß das noch, bei gleicher Qualifizierung wird die Frau genommen. Wenn man 2 Stunden diskutiert, müssen Sie mir nicht erzählen, dass der Mann eindeutig besser war. Ja, weil dann hätte man 5 Minuten diskutiert.
Klar, ja.
Ja, also das heißt, es ist erstmal so, Frauen, also wir nehmen jetzt die Kategorien, die Sie genannt hatten, Frauen, Behinderte, schwarze Menschen müssen auf jeden Fall gleich gut sein. Wenn die nicht gleich gut sind, kommen die überhaupt nicht dahin. Ja, und das heißt nur, dass früher der Mann, der schlechter war, da waren die Frauen, die schwarzen Menschen, die Behinderten besser, aber trotzdem ist es der Mann geworden. Und jetzt muss man das echt begründen, wenn die gleich gut sind. Und das ist, also ich weiß, dass oft diese große Angst ist, dass jetzt die ganzen Loser aus allen Gruppen, die nicht weiße Männer sind, die Stellen bekommen. Aber mein Gefühl ist, oder auch meine Erfahrung, wenn ich um mich herum gucke, das sind ja Gruppen, die bisher schwerer den Zugang haben. Wenn die natürlich alle Zugang bekommen, kriegen automatisch weniger weiße Männer die Stellen. Also zumindest in der Geschichtswissenschaft, wo die Stellen eher weniger werden. In der Informatik vielleicht nicht, wenn ich gleichzeitig 100% mehr Stellen habe, merkt es niemand. Das heißt aber nicht, dass schlechte, nicht weiße Männer das bekommen haben, sondern die müssen schon gut sein. Ja?
Wollte jetzt
Also
natürlich
das
auch
ist
nicht,
meine
das wollte ich auch so
Überzeugung.
gar nicht
Und es
sagen.
gibt natürlich.
Ich wollte ein bisschen
Wie
natürlich die
bitte?
Diskussion anregen, habe auch direkt gemerkt, dass Sie da gut auch
Natürlich.
drauf angesprungen sind. Ja, wie gesagt, ich tue mich halt nur, aber halt auch selber beispielsweise mit Quoten schwer, weil ich als ja nicht weiße Person, als schwarze Person würde jetzt auch zum Beispiel sagen, dass ich das Gefühl habe, dass Leute auch schon einfach anders umgehen, extra vorsichtig sind oder dass man halt auch irgendwo, ja, schon mal mittlerweile sogar, also klar, es ist auch irgendwo schön, aber halt auch anders behandelt wird, aber auch in einem positiven Sinne, weil man halt jetzt ja schwarz ist und dann halt sagt, ja, okay, wir nehmen jetzt die Person, weil sonst ist die ja so benachteiligt. Ich glaube, wofür viele Leute halt auch sagen, die halt betroffene Personen sind, also sie jetzt beispielsweise als Frau oder auch behinderte Personen zum Beispiel, sagen halt einfach, ich möchte aber halt auch jetzt nicht einfach nur genommen werden oder genommen werden, weil ich halt eben Kriterium XY erfülle. Und ich glaube, das ist einfach auch ein Punkt, wo viele Leute meinen, das ist auch
Das,
noch
wissen Sie,
diskussionswürdig.
ich bin ganz einfach der Meinung, mit meiner Erfahrung an der Uni, dass man nie nur genommen wird, weil man weiß, schwarz oder behindert, Frau schwarz oder behindert ist. Ja, das glaube ich einfach nicht. Da wäre ich aber ja total dumm. Ich meine, bleiben wir an der Uni, berufe ich eine Professorin, vielleicht berufe ich noch eine schwarze behinderte Professorin und dann bleibt die für 30 Jahre und die Frau bringt nichts. Ja,
Ja,
die
ja, ja.
lehrt nicht, macht keine Anträge. Ja, dann war die Kommission ziemlich doof.
Ja.
Ja. Das darf man natürlich nicht. Und ich würde auch sagen, es gibt zum Beispiel so Programme, dass man vorberufen konnte, wenn man eine Frau auf eine W3-Stelle genommen hat. Da muss ich natürlich als Kommission die Verantwortung haben, wenn ich diese Stelle ausschreibe. Und die Frauen, die ich da einlade, alle, und ich weiß, auf dem Feld sind Männer, die sind deutlich besser. Dann darf ich halt nicht geldgierig sein. An dieser Stelle hing immer, dass der Bund die erst die 3 Jahre bezahlt hat. Da muss ich halt sagen, das geht nicht. Ja, diese Frauen sind alle viel schlechter. Muss ich das aber begründen? Ja, und ich bin der festen Meinung, also von Ausnahmen, und das muss man ja auch immer sehen, warum Leute berufen werden, sind ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Und es gibt auch den Grund, ich möchte auf die Stelle eine schwache Person haben, damit ich meine eigene Leitung hier weiter durchsetze. Es gibt auch Kontexte, wo man lieber Leute, die zu gut sind, nicht einlädt, weil die einem dann nachher hier den Leitwolf strittig machen oder sonst was. Ja, also das heißt, auch das kann dann mal ein Grund sein, warum ich jemand einlade. Und dann kann ich hinterher sagen, alle seht ihr, bloß weil sie eine Frau ist, ist sie es geworden. Und eigentlich hat man die Frau genommen, weil man wusste, mit der kann ich halt machen, was ich will, während wenn ich den tollen Mann nehme, der lässt das gar nicht mit sich machen. Ja, also das ist ja nicht so einfach, immer zu sagen, man hat die nur genommen, weil sie Frau ist. Da muss man immer genauer hingucken. Und ich bin, also ich wiederhole mich, aber ich sage trotzdem nochmal, Ausnahmen gibt es immer. Ja, wir kennen ja überall auch Leute, die auf Positionen gekommen sind, wo man sich nur an den Kopf fasst, betrifft aber alle Gruppen, einschließlich weißer Männer. Aber generell bin ich nicht der Meinung, dass Frauen, schwarze Menschen, behinderte Menschen und alle anderen, bloß weil sie das in die Stelle bekommen. Und ich habe einen Mitarbeiter, der ist behindert, mit dem rede ich viel darüber. Und es ist zum Beispiel auch so, dass sich ganz viele Unternehmen, und da kenne ich kenne mich ja vor allem an der Uni aus, ganz viele Unternehmen lieber freikaufen oder eben die mit Zucker nehmen. Aber jemand wie mein Mitarbeiter im Rollstuhl, der wird meistens wird die Bewerbung überhaupt nicht angeschaut, ob der so gut ist. Und dasselbe, und das kann ich mir vorstellen, wenn Ihr Nachname so klingt, dass man sich denkt, wo kommt der denn her? Ja, das kennen wir ja aus dem Wohnungsmarkt oder so. Das ist ja nicht so, dass das dann alles Auto, also da gibt es ja Vorannahmen.
Ja, wie gesagt, ich wollte einfach nur mal wieder ein Fass
Völlig
aufmachen.
richtig. Was halten Sie denn davon, dass man es, also das funktioniert in der Wissenschaft nicht, weil wir uns alle kennen. Aber ich wäre halt einfach dafür, dass man das viel mehr blind macht, dass ich halt nicht weiß. was die Personen sind. Das funktioniert jetzt nicht unbedingt mit den Behinderten, aber ich glaube halt, wenn man einfach sagen würde, ich kann gar nicht sehen, was für ein Name hat die Person, wie alt ist die Person, Mann oder Frau, dass bei vielen Dingen man dann vielleicht besser hingucken würde. Aber an der Uni funktioniert es nicht.
Also, wir haben jetzt auch nur noch 6 Minuten,
Oh,
aber bis das
Entschuldigung.
Meeting abläuft. Nee, alles gut. Danach muss ich einfach nochmal neu machen. Deswegen kann es sein, dass wir gleich kurz eine Pause machen müssen. Aber kurz dazu, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, wie das auch ist, aber gab es da nicht mal sowas, dass es irgendwie 2 Bewerbungen gab für Harvard, oder dass das auf einem vorgelegt wurde? Eine von einem Mann und eine von einer Frau waren aber genau die gleichen Bewerbungen. Nur mit unterschiedlichen Namen, also halt dann Geschlechter zuweisend halt aufgrund dessen. Und die wurden dann halt unterschiedlich bewertet. Ich glaube auf jeden Fall, dass das einen großen Unterschied macht, was für einen Namen man hat, was für ein Geschlecht man hat, weil man ja auch, also wer sagt, niemand ist frei von Vorurteilen, das stimmt einfach nicht, jeder von uns ist voll mit Vorurteilen.
Können wir gar nicht anders.
Und
Sie und ich auch.
genau, ja, auf jeden Fall, klar, wenn ich einen Namen lese und darauf dann das Geschlecht und Nation, sage ich mal, mir herleiten kann, dann habe ich einfach gewisse Assoziationen damit und deute damit halt, ob die Bewerbung anders, obwohl es der genaue Wortlaut ist. Ich glaube, das ist auch, wie gesagt, das ist erstmal so vielleicht auch so eine Selbstschutzfunktion, die aber sehr, sehr schnell halt auch in einem sehr kritischen Bereich landen kann.
Ich glaube, wir brauchen das, um uns die Welt zu ordnen. Wir können ja nicht, also so rein erkenntnistheoretisch, wir müssen uns auf gewisses Vorwissen, ja, sonst würden wir in dieser Welt gar nicht zurechtkommen. Man
Ja.
läuft herum, ja, ich bin im Kaufhaus und wen spreche ich an, können Sie mir mal helfen? Ja, also das sind ja alles Wissen und ich glaube, darum brauchen wir die. Darum haben wir auch alle Vorurteile. Die sind ja nicht nur negativ, sondern einfach, wir haben Ideen, wer was ist. Und man muss halt immer offen genug sein, sich selbst das klarzumachen. Aber ich sehe das wie Sie, wir kommen da nicht raus. Und das ist auch, man muss sich nur eben, man muss, finde ich, immer bereit sein, umzusortieren und sich klar sein, dass man eben diese Bilder im Kopf hat.
Ja, auf jeden Fall. Da könnten wir gleich nochmal dran anknüpfen. Ich würde jetzt kurz pausieren und Ihnen dann gleich nochmal einen Link zukommen. So, da sind wir wieder. Machen wir direkt weiter. Wir haben ja gerade gemerkt, also hatte ich zumindest das Gefühl, dass Sie da auch ein bisschen ja, einfach so gezeigt haben, Sie wollen sich da jetzt gegen diese Argumentation wehren mit den Quoten und sehen es ganz anders und ja, eine leichte Anhebung der Stimme. Wie ist es denn für Sie? Werden Sie als einmal als Frauenalltag, aber jetzt auch besonders als Professorin in Ihrer Rolle genauso ernst genommen wie Ihre männlichen Kollegen, wenn Sie jetzt zum Beispiel Autorität ausüben, werden Sie da jetzt anders bezeichnet? Also wenn ein Mann jetzt anfängt, laut zu reden und zu sagen und sag schon mal mit der Hand auf den Tisch haut und sagt, so und so geht es nicht, dann ist er einfach sauer oder wütend oder ernst. Aber Frauen bezeichnet man dann ja oft eher mal als hysterisch oder zickig. Ob das gut ist, das kann jeder für sich selber entscheiden. Aber passiert es Ihnen auch?
Also erstmal finde ich ja, dass das Phänomen zickiger Männer extrem unterbelichtet ist und dringend angegangen werden muss. Die gibt es nämlich auch, aber das mal so als erstes. Das hängt sehr mit dem, was Sie sagen, würde ich sehr zustimmen. Das hängt mit dem, was ich ja auch anfangs über die Erwartungen gesagt habe. Das ist so, aber ich glaube, es wird immer besser. Wir sind, und es ist wirklich mir ein Anliegen, bei aller Kritik zu sagen, es wird immer besser. Wir sind das nämlich mehr gewohnt. Wir sind mehr gewohnt, dass eine Frau vorne steht. Wir haben mehr Professorinnen, aber wir haben eben auch, nehmen wir die Politik, also egal, was man jetzt von der Regierung Angela Merkels hält, aber wir haben so lange eine Frau ganz oben gehabt. Und jetzt haben wir noch von der Leyen und Baerbock, wir haben sehr verschiedene Frauen da ganz oben, dass das überhaupt nicht mehr von vornherein lächerlich ist, dass da eine Frau steht und vielleicht lauter redet. Und damit ist es auch leichter, das zu tun. Und damit kann man als Frau das auch wieder entspannter tun. Ich muss da gar nicht mehr so darüber nachdenken, wenn ich jetzt zu. Also es ist immer noch so, Frauenstimmen, die laut werden, klingen einfach schneller aufgeregt als Männerstimmen. Also die gewinnen nicht an Autorität. Und man muss sich als Frau einfach angewöhnen, dass man eher ruhiger und langsamer spricht, wenn es wirklich wichtig wird. So würde man mit Kindern sprechen.
Müssen Sie
Das
das
führt zu
machen?
anderen Problemen, aber wir haben eben auch mehr Vorbilder, wie man damit umgeht. Und es ist heute auch nicht mehr so, wenn ich als Frau was durchsetze, gilt das nicht sofort als sehr hart, sondern man ist einfach gewohnt, dass wenn eine Frau, wenn ich führe, muss ich auch meine harte Entscheidung treffen. Das geht ja nicht anders, ja. Und das wird einfach heute von beiden Seiten, wir können das von dem, wie wir es tun, entspannter tun, und die andere Seite akzeptiert auch, dass wir das überhaupt tun, dass es unsere Rolle ist, das zu tun. Und darum würde ich sagen, das ist immer noch ein Problem, aber es wird weniger. Eine andere Frage ist, und die haben Sie auch, finde ich, mit angestellt, angesprochen, wenn ich da gleich weiter darf, wird man halt überhaupt da anders bewertet als Mann oder als Frau? Und ich würde sagen, so als junge Professorin hat man es nochmal an der Fakultät. So anfangs muss man ein bisschen mehr arbeiten als ein junger Mann, aber da geht das schnell. Aber das Problem ist, ich sehe immer wieder diese ganz großen Unterschiede, wenn ich an meiner Fakultät bin oder in meiner Abteilung, ja, dann wissen alle, ach, das ist die Antje Flüchter, die ist Professorin bei uns, die war Dekanin, die leitet jetzt den Sonderforschungsbereich. Das ist kein Problem. Also das gibt mal Probleme im Kleinen, und ich habe dann aber eigentlich kein Problem. Wenn ich vor dem Dekanat stehe als Dekanin und es kommt irgendwie Publikumsverkehr, Seniorenstudenten vorbei, die werden mich immer für die Sekretärin halten. Die fallen dann immer und wollen dann von mir wissen, wo welcher Ort ist, was ja auch kein Problem ist, sage ich denen gerne. Aber von allem wird klar, gerade wenn sie dann so Seniorenstudenten, bei uns sind ja oft so frühere promovierte Lehrer oder sonst wie, für die ist ganz klar, ich bin die Sekretärin und man kann mich rumscheuchen. Und es geht auch weiter, wenn ich in einem größeren Kontext bin, was weiß ich fahre mit einem Kollegen, mit der Bahn, das ist mir auch schon passiert, gemeinsam zum Kongress auf dem Bahnsteig treffen wir jemand anderen, dass man ganz schnell meint, der Mann ist bestimmt, die kennen sich irgendwie, der weiß irgendwie, wer der Mann ist, sondern wird ganz schnell davon ausgegangen, die Frau daneben, das ist die Freundin, das ist die Mitarbeiterin. Auf die Idee, dass das auch eine Professorin ist, dass sie vielleicht gleich qualifiziert sind, kommen Menschen, die einen kennen, ganz oft nicht. Ja? Man wird als Frau, wenn ich neben einem Mann stehe, im Wissenschaftsbetrieb und man kennt uns beide nicht, von vielen, nicht von allen, ja, und auch das verbessert sich, aber von vielen immer erstmal für die Mitarbeiterin oder Freundin gehalten, über die man gerne hinwegreden kann, ohne die auch nur einmal anzugucken, während man sich mit dem wichtigen Mann unterhält.
Das passiert auch im Alltag so, also jetzt auch mal weg von der Universität, sondern halt auch einfach, merken Sie auch einen Unterschied im Umgang bezüglich Ihrer Autorität, die Sie da halt auch mal einfach in gewissen Kreisen haben, oder Ihrer Position, die man ja immer irgendwo auch in gewissen Hierarchien hat, und sobald man in auch soziale Beziehungen eingeht, merken Sie da auch einfach Unterschiede?
Würde ich schon sagen. Also ich würde sagen, das ist im Alltag sogar so, wie ich das gerade schon für andere Wissenschaftler, die einen nicht kennen, sage, im Alltag ist das einfach noch viel stärker. Das ist ein Grund, warum Frauen ihre Titel mehr benutzen, ja, weil dann schon mal klar ist, dass sie nicht die, also ich meine, und nichts gegen Sekretärin und die Kaffee rein und rausbringen, aber man wird schnell weniger ernst genommen. Ich bin auf Partys gewesen, wo man mir erklärt hat, wie eine Promotion geht, bis ich irgendwann gesagt habe, ja, so geht's weiter, weiß ich, habe ich nämlich vor 4 Jahren gemacht und die sind aus allen Wolken gefallen. Das ist da draußen schon. Und ich finde ganz interessant, ich komme ja genau aus so einer bürgerlichen Familie, ja? Ich komme aus einer Ärztefamilie, mein Vater ist Chefarzt gewesen. Wenn ich hier ins Krankenhaus gehe, wenn ich selber gehe, ist das kein Problem. Da schreibe ich nämlich aus gutem Grund alle meine Titel drauf, ja? Aber wenn mein Partner dann krank ist, der auch nicht biodeutsch aussieht, ist das für mich ganz schwierig und ich kriege von dieser Autorität nichts rüber. Und ich hatte einen Fall, da ist nachher mein berenteter Vater gekommen und der kam da rein mit einem Wumm, Professor Flüchter, der ohne Probleme seinen Honorarprofessor und sein berentetes Chefarztdasein in diese Situation hereingetragen hat. Und sowohl hat er das auf eine Art getan, wie ich das gar nicht kann. Ich kann nicht Wumm, Professor, ja, das liegt mir nicht. Aber wenn ich es tue, glaubt man es mir auch nicht so. Also wenn ich dann am Telefon übe, mich mit Professor Flüchter zu nennen, hat das trotzdem nicht diese Rolle. Das war Wahnsinn. Ja? Wie er, und das ist ja nicht nur er, wenn Sie sich angucken, das sind diese Männer mit einer großen Bedeutung, die kriegen das in den Alltag ganz anders rüber. Und sie kriegen es auch deshalb rüber, weil weißhaarige oder grauhaarige Männer, die entsprechend was anhaben, was auch was aussieht, denen glaubt man gleich, die waren bestimmt wichtig, ja? Und bei den Frauen glaubt man, die waren bestimmt die Ehefrau. Auch das wird sich ändern. Geben Sie uns noch eine Generation und wir haben unerträgliche alte weiße Frauen. Gehe ich fest von aus. Ich halte es nicht für biologisch.
Neues
Ja?
Problem.
Aber zur Zeit,
Müssen Sie aber.
würde ich sagen, ist das noch so.
Wenn, einfach mal kurz, um jetzt auch an diesen Einschub anzuknüpfen, Glauben Sie nicht, dass es manchmal auch dazu führen kann, dass man von vornherein schon so eine gewisse Antiposition gegenüber Männern auch einnimmt und teilweise denen auch Sachen unterstellt? Das hat man ja auch bei vielen Themen, sei es jetzt auch zum Beispiel beim Thema Rassismus, wird auch Leuten direkt was unterstellt, obwohl ich jetzt sage schon aus eigener persönlicher Erfahrung sagen kann, hey, man kann auch wirklich jedes Wort umdeuten. Unterstellt man manchmal Leuten einfach auch schon zu viel und macht aus allem, sage ich mal, mehr als es eigentlich ist.
Also so das Klassische, wenn ich Sie jetzt frage, wo Sie herkommen, bin ich deshalb noch nicht per se eine Rassistin, würde ich sagen. Das nur jetzt auf Frauen gemünzt auch. Ja?
Ja.
Ja, also so diese, also ja, ich habe mir da selber, man macht sich natürlich selber auch, Frau macht sich selber auch schon mal Gedanken, ob sie zu empfindlich ist manchmal. Und ich will nicht sagen, und das glaube ich, kennen wir alle, wir haben alle unsere Dinge, wo etwas getriggert wird. Gewisse Dinge bringen bei uns sofort Emotionen hoch, was die andere Person vielleicht gar nicht gewollt hat. Geschenkt. Ja, würde ich sofort mitgehen. Aber ich bin auch der Meinung, also zum einen merke ich bin durch eine relativ harte Schule gegangen mit einer Medizinerfamilie und dann auch im Umfeld beim Promovieren, wo einfach die Männer als die tollen Wissenschaftler galten. Ich merke, dass andere Frauen viel empfindlicher sind als ich. Also wenn ich, man denkt ja erstmal bei sich selber nach, ja, bin ich zu empfindlich? Und ich merke, dass ich sage ich, na ja, komm, der ist halt die Generation oder ja, aber also kann, weiß ich schon mal, dass ich zumindest mal nicht so empfindlich bin wie andere. Ich würde aber auch sagen, und ich glaube, das geht den meisten Menschen, die, wo es so Dinge gibt, wo sie sich strukturell vernachlässigt, nicht fern, benachteiligt fühlen. Das denken wir ja nicht immer. Ja, ich sehe ja einen Unterschied, von Männern, die mit mir sprechen, wo ich dieses Gefühl überhaupt nicht habe. Und ich sehe das von Männern, wo ich das habe. Und jetzt will ich nicht sagen, dass nicht manchmal Männer, die das, also zum einen nicht so meinen, hilft ja nicht, weil Struktur, wenn das ein strukturelles Problem von Sexismus, Rassismus, sonst was ist, meinen die Menschen das selten so. Aber sie glauben halt, dass es so ist. Ja, das würde ich ja genau sagen, das macht ja strukturell aus. Aber es gibt Unterschiede und manchmal kann sein, dass wie jemand, wie ein Mann etwas macht, mich daran erinnert, wie ich mal da richtig blöd behandelt worden bin und diesem Mann Unrecht tue. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, so oft passiert mir, ich habe jetzt Ihnen gerade diese ganzen Beispiele, wo ich mich echt richtig geärgert habe, aber es hat sich ja so viel geändert, dass ich sagen würde, das passiert mir auch nicht dauernd. Und ich glaube, dass auch ich in meinen Alltag schon Dinge übertrage. Nicht so gut wie mein Vater, ja, aber trotzdem, dass auch ich auch schon so auftrete, dass man mich anders behandelt, ja. Das heißt fast nicht. Also etwas ja, also etwas glaube ich schon, dass er mal Leuten Unrecht tut, würde ich ganz bei Ihnen sein, aber ich würde sagen, meistens nicht. Ja.
Okay.
Was nicht immer heißt, dass das böse Sexisten sind, aber dass das so ist, dass man, also wissen Sie, ich sage so, wenn ich da mal sage, ich finde das unfair, dass so ältere Männer mit ihren Mänteln und so immer sofort erstmal als wichtiger angesehen werden als ich und dann sagt so ein älterer Mann zu mir, so ist das eben. Ja,
Ja,
das heißt,
okay.
so ist das eben. Es gibt da keinen, ja. Und das ist genau aus diesem Grund darum, natürlich ist man, natürlich wird man empfindlich, ja. Aber ich glaube, nicht nur, sondern meistens ist auch irgendwas da. Und dann ist die Frage, was ist da? Und dann glaube ich, was ich viel wichtiger, also was ich dann nicht wichtiger finde, aber für die alltägliche Interaktion, dann kommt es genau darauf an, wie geht es mir heute, ja. Und dann gibt es doch Tage, da ist man einfach Queen of the World und dann denkt man, komm, du Idiot, lauf weiter, ist mir auch egal. Und es gibt Tage, da ist man sowieso schon so ein bisschen angeschlagen, fühlt sich schnell angefasst und das tut einem einfach weh. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt.
Ich stimme beim letzten Punkt 100% überein, dass man Tage hat, an denen man viel empfindlicher ist als als an anderen Tagen. Ich finde, es ist ein super schwieriges Thema, was jetzt auch per se jetzt auch nichts mehr jetzt nur mit diesem wissenschaftlichen Kontext zu tun hat, mit Karriere zu tun hat. Aber wenn ich jetzt in meinem Umfeld mich umsehe und man redet, dann weiß ich genauso gut, dass wenn ich jedes Wort analysiere, was ich sagen würde, so viele Aussagen auffinden würde, die andere Leute theoretisch verletzen könnten, diskriminieren könnten und so weiter und so fort. Und da habe ich mir auch ewig Gedanken drüber gemacht, bin dann zum Schluss gekommen. Ich sage das jetzt einfach mal so platt und ich hoffe, Sie verzeihen mir auch die Wortwahl. Ich denke mir einfach nur mittlerweile, sei einfach kein Arsch und dann ist alles in Ordnung. Und wenn du dann und das kann ich auch von anderen Leuten einfordern und dementsprechend will ich auch manches Verhalten und manche Aussagen einfach gar nicht mehr so ernst nehmen oder irgendwie denken, kann ich das jetzt so oder so deuten, weil ich glaube, dadurch verkompliziert man einfach sehr viel. Ich finde, was man machen sollte, ist dann halt einfach die Person mal fragen, hey, wie hast du das gemeint? Damit man hinter die Person gucken kann. Ich glaube, das ist halt einfach das, worauf man hinaus will, weil sonst endet man ganz schnell in so einer Situation, wo man der anderen Person immer was unterstellt, immer irgendeinen Ismus unterstellt. Also nicht sagt, dass die Person jetzt zum Beispiel ein Rassist oder ein Sexist ist, aber hey, die Aussage war sexistisch oder rassistisch oder sowas. Und ich glaube, wenn man damit die ganze Zeit anfängt, also ich tue mich halt einfach mit dieser Debatte sehr schwer, weil ich glaube, dann kommt man ganz schön in eine, ja, eine rutscht man in eine problematische Gesellschaft, weil keiner mehr mit dem anderen irgendwie reden will, weil es nur auf Vorwürfen basiert.
Herr Pfeiffer, Sie haben völlig recht, da würde ich Ihnen völlig zustimmen. Und ich glaube auch, also ich glaube, ich habe noch nie jemandem ins Gesicht gesagt, du bist ein Sexist, außer vielleicht im familiären Umfeld, wo das dann mal so einfach mal ein Punkt gesetzt werden musste, wo aber wir alle wissen, wir haben uns lieb.
Muss mal sein.
Ja, das ist ja auch schon was anderes, ja. Ich bin auch generell der Meinung, dass es gar nicht so sehr das ist, was man sagt, weil es gibt auch einfach Menschen, die können mit Worten sehr präzise umgehen und es gibt andere, die können das nicht. Es ist vielmehr die Frage, wie man das sagt. Und das, glaube ich, haben wir schon auch Gefühle dafür, wie was gemeint ist. Und wenn in einem Freundeskreis jemand das sagt, merkt man doch schon, sagt die Person das jetzt einfach, weil sie schlampig redet und gar nicht daran denkt, oder ist das auf mich gezielt und eigentlich meint sie es? Und dann würde ich sagen, würde ich Ihnen völlig zustimmen, wenn wir diese persönliche Interaktion haben. Aber was machen wir denn, wenn wir wirklich noch sehen, dass einfach Studierende mit Migrationshintergrund es schwerer haben, schlechter eine Hilfskraftstelle haben? Da muss man ja, da kann man nicht immer nur sagen, sei doch kein Arsch. Ja, sondern dann muss man schon überlegen,
Ja,
was man strukturell machen kann. Und damit wir also eine Gesellschaft wird nie völlig gleich. Und jede Form der Gleichheit führt wieder zu anderen Differenzen. Aber dass wir da sensibler werden. Ich denke, wir wissen beide, von welchen Debatten wir reden. Mir geht das im Moment in der Angriffsart auch zu weit, weil ich finde, ich würde es vielleicht anders ausdrücken. Eigentlich möchte ich den Menschen erstmal unterstellen, dass sie es nicht sexistisch, rassistisch, was immer phob meinen, sondern dass sie erstmal mit mir kommunizieren wollen. Und ich glaube, man kommt schon ziemlich weit damit, dass man erstmal sagt, wir wollen kommunizieren und eigentlich wollen wir uns doch mit Respekt behandeln und dass man dann da, wo der Respekt halt völlig fehlt, und wie gesagt, der fehlt, glaube ich, wirklich mehr in der Art wie als in dem Wort, was gewählt wird, dann auch mal Grenzen aufzeigen. Aber das ist so die Interaktion. Und dann müssen wir nur gucken, was ist eben strukturell? Was machen wir mit dem Wohnungsmarkt? Was machen wir mit dem Bildungsmarkt? Wenn wir immer noch sehen, die sind ja heute in vielen Bundesländern nicht mehr so wichtig, aber wie diese also aus der Grundschule, die sagen, auf welche weiterführende Schule soll das Kind gehen? Wie sehr da Klassismus, Rassismus, Sexismus mit hereinspielt? Da muss man halt schon genauer hingucken.
Ich hätte noch mal eine Frage, weil wir es gerade einfach noch mal, jetzt auch noch mal außerhalb des Themas, aber wie gesagt, ist ja
Da bin ich
alles
nicht so
ganz
echt, da
offen.
kriegen Sie nur mein Alltagswissen, ja, und keine
Nee, nee,
besondere
nee,
Expertise.
das ist auch gut. So wie gesagt, das soll einfach nur ein Gespräch sein. Ich will Ihre Meinung hören. Ich schätze da auch gerade Ihre Meinung sehr. Ist ja auch gut für den Austausch. Ich glaube, so hart es auch klingt, die Vorstellung einer Gesellschaft, in der jeder gleich ist und auch jeder die gleichen Chancen hat im jetzigen System, halte ich für eine Utopie, denn um auch, ich sag mal, Karriere im klassischen Sinne, wie es definiert wird, zu machen, um Erfolg zu haben, um nach oben zu kommen, das impliziert ja auch immer, wenn es ein Oben gibt, Karriere zu machen, aufzusteigen, dass es ein Unten geben muss. Und also da würde ich einfach mal fragen, so, glauben Sie überhaupt, dass es jemals möglich ist, ob es jetzt, wie gesagt, von der Karriere in der Wissenschaft ist oder allgemein so ist, jemals ein, hey, wir sind alle auf der gleichen Stufe geben wird oder ist es einfach nur eine Wunschvorstellung, der man nachjagt?
Also ich bin auch Ihrer Meinung, dass es eine Utopie ist. Ich finde, es ist eine Utopie, auf die wir hinstreben sollten, wissend, dass wir sie nie ganz erreichen. Aber ich
Also
finde das
angezeichnet.
wichtig. Ja? Ansonsten bin ich der Meinung, ich bin ja in so einem Sonderforschungsbereich über Praktiken des Vergleichens. Ja? Und unsere These ist eben, oder unser Ausgangspunkt, dass Vergleiche nie objektiv sind, sondern Vergleiche hängen immer davon ab, womit wir etwas vergleichen. Ja? Also zum Beispiel, ob ich Äpfel vergleiche, kann ich die nach Preis vergleichen, ich kann sie nach Vitamingehalt vergleichen. Kommt ein verschiedenes Ergebnis heraus. Das sage ich deshalb, weil Gleichheit in welcher Hinsicht? Ich glaube schon, dass wir Gleichheit hinbekommen. Ich glaube, dass wir relativ gut in Deutschland sind mit Gleichheit vor dem Recht. Nicht perfekt, ja, das funktioniert nie, aber wir sind da relativ gut dabei. Wir haben vor allen Dingen keine, das strukturell ist das noch nicht so ideal, aber wir haben keine vor dem Gesetz, also immerhin das Gesetz ist so. Ja, es gibt andere Länder oder es gab andere Kulturen, da war vor dem Gesetz schon der Unterschied.
Da werden Homosexuelle gesteinigt.
Genau.
Also.
Genau. Oder ich meine auch, sie dürfen nicht aussagen. Wenn sie nicht, kein Hausherr sind, dürfen sie, zählt vor Gericht das nichts. Genau. Ja, also es gibt so ganz viele Dinge, ja, wo im Gesetz der Unterschied, die Ungleichheit festgeschrieben wird. Dagegen ist das bei uns besser. Aber dann ist eben auch, ich glaube, dass wir nie eine Gleichheit in allen Tertiär, also in allen Hinsichten hinkriegen. Ja? Wir sollten aber eben mehr Mobilität haben in der Gesellschaft. Und wenn ich jetzt höre, ich habe den Bericht auch nicht gelesen, aber ich habe das gelesen, wo ich das für sehr glaubhaft halte, dass mittlerweile der deutsche Bildungssektor weniger durchlässig ist als der der USA, dann frage ich mich schon, ob da nicht was schiefgelaufen ist und ob wir da nicht was machen müssen. Was nicht heißt, es wird nie für alle gleich sein. Und ich denke immer an Herrn Gysi, da war ich noch im Studium, da hat er, ich glaube, in Köln gesprochen und hat gesagt, ich bin in der DDR aufgewachsen, eigentlich war alles gleich, aber wir hatten zu Hause eine Bibliothek und mein bester Freund hatte zu Hause ein Kochbuch. Ja, damit war die Bildungschancen nicht gleich. Und da kommen wir nicht gegen an, aber wir müssen viel dafür tun, dass sie durchlässiger werden und dass wir nicht automatisch in so eine ständische Gesellschaft zurück, wo man halt da, wenn der Vater Arbeiter war, ist man auch Arbeiter, wenn die Mutter Putzfrau war, ist man auch Putzfrau. Sie haben natürlich, also da müssen wir einfach wirklich was dran tun, aber Sie haben natürlich völlig recht auch damit, dass dann sofort, wenn ich sage, jeder kann aufsteigen und die Mobilität ist da, kann das dazu führen, dass die Bewertung von Leuten, die es nicht geschafft haben, viel schlimmer ist als jetzt. Ich glaube auch, dass da vieles von unserem psychischen Problem herkommt, dass wir jetzt immer denken, ich habe das nicht geschafft in der Gesellschaft. Also ich bin ja Frühneuzeithistorikerin, also vor 1800. Ja, da machen sie halt das, was ihre Eltern gemacht haben. Ja, und das heißt aber auch, dass sie nicht dieses jeder ist seines Glückes Schmied, sondern sie haben einfach das gemacht, wo man sie hingesetzt hat. Und dann mussten sie das gut machen, aber es war nicht ihre Schuld, dass sie nicht König wurden. Ja, und das entlastet auch. Und das führt wieder zu einer anderen. Also jetzt sind wir halt irgendwie. Wir haben, wenn wir jetzt das total durchlässig machen und jeder wirklich viel bessere Chancen und gleichere Chancen hat, glaube ich, dass dann die, die es geschafft haben, noch mehr auf die runtergucken, die nicht geschafft haben. Also wir haben durch diese größere Gleichheit eine andere Ungleichheit gefördert.
Das heißt, jeder, der sich dafür einsetzt, dass mehr Gleichheit geschaffen wird, fordert, dass alle gleichgesetzt werden, jagt da eigentlich etwas nach, wo sie sagen, kann man sich doch eigentlich sparen?
Nee, 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 nee. Ich habe angefangen damit, dass ich gesagt habe, es ist eine Utopie, der wir unbedingt nachstreben müssen.
Okay.
Ja? Also Gleichheit ist etwas ganz Wichtiges. Und dann ist aber wirklich die Frage, Gleichheit in welcher Hinsicht ist uns wie wichtig? Und manche haben wir. Ja? Also wenn Sie deutscher Staatsbürger sind, jeder deutsche Staatsbürger darf wählen. War früher nicht so.
Ja.
Da haben wir eine Gleichheit. Dann ist noch
Könnt ihr
die
den
Frage,
letzten Satz
was machen
nochmal
wir mit denen,
wiederholen? Sie
die.
haben gerade gehangen. Nochmal wiederholen den letzten Satz,
Entschuldigung.
bitte.
Bei der Staatsbürgerschaft, jeder, der die deutsche Staatsbürgerschaft hat, ist insofern gleich, die Stimmen sind gleich viel wert. Ja, das macht keinen Unterschied, ob ich Frau, Mann, schwarz, weiß, behindert, nicht bin. Wir haben natürlich noch die, die in Deutschland leben und keine Staatsbürgerschaft haben, aber innerhalb der Staatsbürgerschaft ist es erstmal gleich. Ich glaube, dass Gleichheit und Chancengleichheit etwas ganz Wichtiges ist, nur wir müssen uns eben klar machen und ich habe in letzter Zeit ein bisschen mehr über Gleichheit geforscht und in der frühen Neuzeit will man halt Ordnung, da will man nicht Gleichheit, man will Ordnung. Und dass wir uns, ich würde schon denken, Gleichheit in jeder Hinsicht kriegen wir wahrscheinlich nicht hin. Und können wir auch nicht, weil wir immer Leute brauchen, die uns den Müll wegfahren und Leute, die die neueste, das E-Auto erfinden. Ja? Die Frage ist, was wir mit Wertschätzung machen. Die Frage, die mir jetzt ganz wichtig ist, ist diese, und jetzt werde ich ganz pathetisch und voll Pathos, dass die Menschenwürde gleich ist. Ja, dass es völlig egal ist, ob sie den Müll abräumen oder die neueste, weiß Gott, wie machen. Sie sind als Mensch, haben sie eine Würde und die muss gleich sein. Und auch das ist noch eine Utopie. Aber da müssen wir hin. Und da muss man sich überlegen, welche Gleichheit ist mir wie wichtig. Aber gegen Ungleichheit im Sinne von Ungerechtigkeit, wenn ich es umdrehe, dagegen anzukämpfen, bin ich immer dafür. Man muss sich manchmal die Relativität, man muss sich manchmal überlegen, wie viel Kampf ist wo sinnvoll und nötig. Das kann man schon. Aber dass man für eine gleiche Chance, Gleichberechtigung und gegen Ungerechtigkeit kämpft, finde ich ganz wichtig. Was nicht heißt, ich glaube nicht, dass wir den Himmel auf Erden hinbekommen. Weil das wäre das dann.
Diese Aussage würde ich sofort unterschreiben. Ich glaube nämlich auch, dass einmal Gleichheit, einmal auf menschlicher Ebene und die Chancengleichheit im Sinne von welche Möglichkeiten hinsichtlich sozial-ökonomischer Perspektiven hat ein Mensch, auch etwas ganz anderes sind und dass man, wie Sie sagten, halt dahingehend verschieden hinarbeiten muss. Ich hätte jetzt erstmal auch soweit keine Fragen mehr. Ich fand, also ich wollte jetzt eigentlich auch nochmal andere Themen ansprechen, wie mit so Sachen wie, ja, jeder kann es schaffen. Da wollte ich jetzt eigentlich nochmal eine Referenz zum American Dream, so wie sie da zu dieser gesellschaftlichen Entwicklung stehen. Aber ich glaube, das sprengt den Rahmen des Gesprächs, dieses Themas. Haben Sie noch eine Frage? Wollen Sie noch was loswerden? Weil dann können Sie es
Ich
jetzt
glaube,
gerne machen.
also, na, ich glaube, ich bin ganz zufrieden so. Mir ist wirklich wichtig, dass ganz vieles besser wird, was Frauen angeht. Ich glaube, dass das Fass nochmal ein ganz anderes ist, wenn wir die Diversität aufmachen. Und zwar nicht zuletzt mit ganz vielen, was ich, also der Vorteil und das Einfache an der Frauen-Männer-Problematik ist, dass wir circa die Hälfte die Frauen haben. Ja, also man kann irgendwie sagen, es ist die Hälfte der Menschheit. Ja, und darum muss die auch repräsentiert werden. Ich denke da jetzt gerade, das führt jetzt auch ein bisschen weiter, aber da habe ich eben auch bei diesen Quotenfragen dran gedacht. Man müsste ja auch mal über andere Quoten nachdenken. Das ist aber viel schwieriger als bei Frauen.
Zum Beispiel.
Ja? Behinderte. Und dann, wenn wir Diversität machen, dann ist wieder die Frage, welche Gruppe bei Diversität? People of Color, machen wir alle People of Color zusammen, oder machen wir da Einzelgruppen? Was machen Behinderte? Sind Zuckerkranke wie Rollstuhlfahrer? Was machen wir mit Transgender? Ja, also. Da gibt's, da, das ist viel, aber Frauen kann man sagen, es ist etwa die Hälfte.
Ja.
Ja? Und das ist, sobald wir mit anderen Quoten kommen, schwierig. Wir haben natürlich andere Quoten. Nehmen Sie in der Politik, in den Parteien gibt es immer eine Bundeslandquote. Da regen sich die Männer nicht drauf auf, dass da immer jemand von Bayern mit im Vorstand der CDU sein muss oder so. Ja? Aber, also, da muss man, weil ich meine, letzten Endes haben wir jetzt das Frauenproblem besprochen, aber wir haben generell, bin ich der Meinung, dass wir in der Wissenschaft, also jetzt mal darauf, wir viel mehr Diversität brauchen. Dass es aber viel schwieriger ist, also die DFG fängt jetzt ja auch schon an und man muss bei jedem Antrag einen Satz zur Diversität schreiben, was manchmal ein bisschen künstlich ist und manchmal sehr einfach. Das, glaube ich, ist ein guter Ansatz, aber es ist, glaube ich, schwieriger, weil wirklich die Frage ist, welche Gruppen, wie macht man das? Aber das sollte so ein Ziel sein, über die Frauen hinaus auch Diversität stärker hereinzunehmen. Nur stelle ich mir noch schwerer vor, nur wir müssen es einfach als Problem. Ich glaube, dass wir, und ich glaube eben, wenn wir in der Wissenschaft diverser wären, dann wären viele Perspektiven, das ist mir deshalb wichtig. Sie hatten ja ursprünglich auch diese Frage dabei, was wird anders in der Wissenschaft, wenn mehr Frauen? Und das Gleiche würde ich für Diversität sagen. Wir kriegen mehr verschiedene Perspektiven. Wir stellen noch mal mehr verschiedene Fragen. Es soll auch nicht jede Frau nur Geschlechterrollen machen und jede Türkin nur Migrationsstudies oder so, aber wir kriegen andere Perspektiven und da Wissenschaft ja doch noch auch Wissen für die Gesellschaft herstellt, glaube ich, dass das unserer Gesellschaft sehr gut täte. Ja, aber es ist so einfach zu sagen, wir brauchen mehr Diversität und es ist gar nicht so einfach, das umzusetzen. Und das kann ich nur so sagen als Professorin, die jetzt seit circa 10 Jahren versucht, das zu machen und so einfach ist es nicht.
Ich glaube, da werden wir auch noch einiges an Zeit brauchen. Aber der gesellschaftliche Wandel ist ja erkennbar. Ich hoffe, dass es aber zu einem konstruktiven Wandel führt, also einem positiven Wandel. Und Ja, wenn Sie jetzt noch Publikationen haben, die Sie für interessant halten, für relevant halten, Internetauftritt, dann nennen Sie das noch kurz einfach, damit die Leute sich halt auch nochmal ein Bild von Ihnen machen können, auf Sie aufmerksam werden, Beiträge von Ihnen und so weiter und so fort. Wenn nicht, dann ist das auch okay.
Also das Problem ist eigentlich, ich habe so ein paar Internetsachen, ich habe was auf dem Blog geschrieben, sowohl bei uns vom SFB, aber auch auf einem über Wissenschaft bei sowas Deutsch-Arabischen. Meine eigentliche Forschung ist halt frühneuzeitlich und ich glaube, das ist für Ihren Rahmen, die ist zwar wahnsinnig interessant und liest sich auch richtig gut, aber ich glaube, das ist nicht wirklich
Ich
etwas.
markiere es auf jeden Fall im Podcast, dann können die Leute, die sich das angehört haben,
Und ich war eine
reinhören,
Weile bei so einem, das heißt Geschichtstalk, den gibt es jetzt nicht mehr.
reinlesen.
Geschichtstalk, der war für Geschichtslehrer. Also da könnte man auch noch mal rein. Da waren ein paar wirklich gute dabei, aber das müssen sie auch nicht. Aber wie gesagt, meine Wissenschaft, glaube ich, ist zu. Das ist was für Historiker.
Alles klar, okay. Ja, Frau Flüscher, dann danke ich vielmals für das Gespräch. War super spannend. Ich muss mir diese ganzen Gedanken, Ihre Argumentation auch noch durch den Kopf gehen lassen, nochmal richtig Stellung dazu beziehen. Vielleicht sehe ich Sachen doch nochmal anders, vielleicht auch nicht. Aber es war einfach mal spannend, die Perspektive von auch einer betroffenen Person direkt zu hören. Super, vielen Dank.
Und das war ja auch meine Perspektive. Ja, wir haben ja auch nicht, ich will auch nicht sagen, das ist ja alles nicht so, dass ich da Fachfrau bin und das ganz genau. Und ich glaube auch, wenn man das erforscht, gibt es verschiedene Antworten. Das kennen wir ja auch, das ist ja auch Wissenschaft. Herr Palfa, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit so einer alten weißen Frau über so ein Thema zu reden.
Ja. Ja, die neue Problemgruppe, wie Sie vorhin ja schon
Ja, es hat
angedeutet
noch ein
haben.
bisschen Zeit, aber es gibt ja schon die ein oder andere, ne?
Ja, vielen Dank an alle, die zugehört haben und wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.